HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Bei uns versuchen sie, das Internet einzuschränken, wie es in China existiert. Das wird sich negativ auf die Meinungsfreiheit auswirken.
Die Zensur muss in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Das, was hier passiert, ist absolut unzulässig.
Es ist absolut klar, warum das Gesetz verabschiedet wird. Weil sich die Menschen mehr Sachen auf YouTube anschauen als im Fernsehen.
Wir haben inzwischen Fake-News-Industrien, so könnte man das nennen. Das sind Gruppen von Menschen, die mit solchen mal satirisch gemeinten Fake-News und gefälschten Nachrichten, mal aber auch mit bloßer Agitation Geld verdienen.
Vor 100 Jahren war die größte Gefahr in den Kohlebergwerken Gas. Kanarienvögel hat man deshalb vorgeschickt. In diesem gewaltigen globalen Online-Experiment sind wir die Kanarienvögel. An unserem Beispiel ist zu sehen, was passiert, wenn 100 Jahre alte Wahlgesetze einer westlichen Demokratie durch Technologie ausgehebelt werden.
Wenn wir Kanarienvögel sind, dann ist ja gut, solange wir noch twittern. Russland möchte es machen wie China, eigenes Internet unter staatlicher Kontrolle. Lenin 4.0 sozusagen. Vertrauen war gestern, Kontrolle ist viel besser. Offiziell soll die Kontrolle nur der Sicherheit dienen. Russische Daten haben auf ausländischen Servern nichts zu suchen. Russische Hacker schon, aber das ist eine andere Geschichte. Natürlich vermuten wir, dass es der Macht, wie die Russen ihre Führung nennen, tatsächlich um die Kontrolle der Bürger geht und nicht um Kontrolle des Netzes zu deren Sicherheit. Aber eigentlich könnten wir weiter westlich uns davon auch ein bisschen etwas wünschen. Nicht von der Kontrolle der Bürger, davon haben wir schon genug, aber von der des Netzes oder besser der Netzkonzerne. Denn es könnte im Ergebnis schon fast egal sein, ob eine anonyme Macht unsere Daten im Griff hat oder ein anonymer Internetkonzern. Am Ende kommt so oder so die Demokratie abhanden, die Freiheit, selbst zu entscheiden, zu wählen, sich selbst zu bestimmen. Oder gibt es auch eine Kontrolle des Internets, die unsere Daten schützt und damit uns selbst, die das ursprüngliche Versprechen vom freien Wissenstransfer und Austausch über alle Grenzen einlöst? Lässt sich das Internet demokratisch gestalten? Und muss man dafür die Konzerne im Silicon Valley zerschlagen, wie das immer häufiger gefordert wird? Wenn der Staat den Stecker zieht, das Netz und die Demokratie, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Russland also jetzt auf den Spuren Chinas unterwegs. Man bastelt sich ein eigenes Internet, das nach außen abgeschottet werden kann. Lenin 4.0, wie gesagt. Marta Wilczynski über das Gesetz, das durch alle Instanzen gegangen ist und nur noch von Putin unterschrieben werden muss.
Auch wenn bereits absehbar war, dass auch der Föderationsrat, das russische Oberhaus, für das Gesetz über das sogenannte autonome Internet stimmen würde, Diskussionen gab es trotzdem. So bemerkte der Senator der Region Smolensk, Sergei Leonov, dass einige Punkte des Gesetzestextes Fragen aufwerfen. Und die würden bei den russischen Bürgern für großes Misstrauen sorgen.
Im Dokument werden die sogenannten Bedrohungen der Stabilität nicht genauer formuliert. Sie können also in verschiedenen Situationen frei interpretiert werden. Außerdem sind die sogenannten technischen Mittel der Gefahrenbekämpfung nicht näher beschrieben. Wir verstehen also nicht, was damit gemeint ist. Eine x-beliebige schwarze Box, von der keiner weiß, was sie tut? Hier gibt es auch Fragen.
Das Gesetz, das bereits im November in Kraft treten soll, soll es möglich machen, das russische Internet im sogenannten Bedrohungsfall vom Rest der Welt abzukoppeln. Dafür soll nun ein eigenes nationales Domainsystem geschaffen, sowie neue Routen für den Datentransfer eingerichtet werden. Das Ziel: Unabhängigkeit von ausländischen Servern. Dies würde, so die Idee, garantieren, dass das Internet innerhalb Russlands auch dann weiter funktioniert, wenn es sich isoliert oder isoliert wird. Denn auch wenn der Bedrohungsfall im Gesetzestext selbst nicht konkret beschrieben ist, ging es in den Debatten stets um einen möglichen Cyberangriff von Seiten feindlich gesinnter Mächte, konkret der USA.
Unsere Aufgabe ist es, durch dieses Gesetz die Rechte unserer Bürger zu schützen, ihr Recht, das Internet zu nutzen, selbst wenn gegen unseren Teil des Internets ein Angriff verübt wird.
erklärte Andrei Klischias, einer der Urheber dieses Gesetzes. Alle in Russland ansässigen Internetprovider sowie Betreiber grenzübergreifender Kommunikationskanäle sollen nun verpflichtet werden, nur noch das nationale Domainsystem und somit fest vorgegebene IP-Adressen zu nutzen. Dies würde die Kontrolle des Netzes erleichtern. Und diese Kontrolle würde im eben nicht näher definierten Bedrohungsfall die Aufsichtsbehörde Roskomnadzor sowie das Innenministerium übernehmen. Und zwar mit Hilfe von technischen Mitteln, die ebenfalls nicht näher beschrieben sind, wie Senator Leonow während der Debatte im Föderationsrat kritisiert hatte.
Allgemein haben die Bürger Angst, dass man dadurch soziale Netzwerke und Internetseiten blockieren und dadurch die Meinungsfreiheit im Internet einschränken kann. Wir müssen all die noch offenen Fragen klären, damit diese Befürchtungen nicht zur Realität werden.
Im März waren allein in Moskau etwa 15.000 Menschen gegen dieses Gesetz auf die Straße gegangen. Doch seit diesem Montag gilt es als beschlossen. Jetzt fehlt nur noch die Unterschrift des Präsidenten, damit es rechtskräftig wird. Die Initiatoren des Gesetzes haben vorgerechnet, dass das komplette Vorhaben 20 Milliarden Rubel, umgerechnet knapp 270 Millionen Euro, kosten würde. Ob die geplante neue Infrastruktur funktionieren kann, ist allerdings noch nicht bekannt. Ursprünglich waren Tests geplant, die jedoch bis heute nicht erfolgt sind. Dafür hat man aber einen neuen Namen für das Gesetz gefunden. Die Regierung spricht nun vom stabilen oder vom nachhaltigen Internet. Autonom klang ihnen dann doch zu sehr nach Abschottung.
Was nachhaltiges Internet ist, würde ich mir gern mal erklären lassen. Professor Stefan Marschall vom Institut für Internet und Demokratie der Universität Düsseldorf. Guten Tag.
Hallo, Herr Schwinn.
Ursprünglich ist uns das Internet mal angepriesen worden als der Ort, an dem sich die freie Wissensgesellschaft der Zukunft organisieren wird. Alles sollte grenzenlos werden, das Wissen, die Beteiligung, letztlich auch die Demokratie. Stattdessen ist das Internet ein Hort der Datenstaubsauger, der digitalen Kriminalität und des unkontrollierten Hasses geworden. Geht Internet dennoch auch noch gleichberechtigt, frei und demokratisch?
Ja, es ist schon ganz spannend zu sehen, wie sich das Internet entwickelt hat, vor allem wenn man es vergleicht mit den Diskussionen, die wir vielleicht vor 25 Jahren mal geführt hatten. Da hieß es in der Tat, das Internet würde vielleicht eine neue Phase der Demokratie einläuten. Mhm. Und seitdem hat sich doch einiges geändert. Sie haben es ja gerade geschildert.
Ich bin schon älter, ich kann mich erinnern.
Ja, nein, es war damals ja wirklich so, dass diese Tagungen dann immer das Thema hatten, Demokratie und Internet, Internet und Demokratie. Und das hat sich in der Tat geändert, relativ schnell allerdings auch. Also das Internet hat sich geändert, die Wahrnehmung des Internet hat sich auch geändert über die Zeit hinweg. Es ist kommerzieller geworden. Jetzt haben wir plötzlich staatliche Akteure, die versuchen, auf das Internet auch Einfluss zu nehmen, in der Form, wie es gerade geschildert wurde. Also von daher hat sich die Utopie so etwas als Utopie in der Tat herausgestellt. Dennoch würde ich sagen, gibt es Räume, in denen das Internet noch nach den ursprünglichen Mustern funktioniert.
Es gibt ja auch Open-Source-Angebote, zum Beispiel Mozilla, zum Beispiel der Firefox, der Browser, der die Alternative zu diesem Datenstaubsauger Google ist. Oder Chrome, wie das bei Google heißt. Es gibt ja solche kleinen, oder Wikipedia zum Beispiel, Wikimedia-Gesellschaft, solche kleinen, Wikipedia ist ziemlich groß, auch größeren Orte, wo sich Internetnutzer frei und eigenständig organisieren. Kann man dieses Potenzial vergrößern?
Also erstmal ist das Potenzial da, wie Sie richtigerweise sagen. Und das ist gar nicht so ein kleines Potenzial, wenn wir uns anschauen, von wie vielen Menschen Wikipedia auch mitbetrieben wird. Wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen auch diese Open Source nutzen, die Open Software, die zur Verfügung gestellt wird. Also von daher ist es etwas, das jetzt schon Raum hat. Es ist immer wieder darüber diskutiert worden, ob man nicht da weitergehen könnte, ob es nicht sogar die Aufgabe wäre, etwas einzurichten wie ein öffentlich-rechtliches Internet. Mhm. Also hier nochmal ganz neue Räume zu schaffen, weitere Räume, in denen man davon ausgehen kann, dass es dort keine Verzerrung von Informationen gibt und kein kommerzielles Interesse.
Gibt es die Möglichkeit, das jetzt noch zu machen, oder ist dieser Zug tatsächlich abgefahren, weil die großen Konzerne auf der einen Seite des Atlantiks und die in Asien und in Russland angesiedelten anderen staatlichen Hacker das Sagen haben?
Ja, das eine sind die Konzerne, das ist ja völlig richtig. Das andere sind halt diese staatlichen Eingriffe, die wir jetzt sehen und die ich im Effekt für viel problematischer halte. Denn dort werden wirklich auch Freiheiten und Räume zerstört. Bei den Konzernen, die wir haben, ist es letzten Endes eine Frage natürlich auch, was die Nutzerinnen und Nutzer auf dem Netz machen, also wie sie sich verhalten, ob sie bestimmte Angebote nutzen. Dazu muss es natürlich erst einmal andere alternative Angebote geben. Die gibt es aber auch auch schon in vielerlei Hinsicht. Und es muss ein Bewusstsein Platz kriegen, dass man sich genau überlegt, wem man seine Daten gibt, wo man kommuniziert und was das für Konsequenzen hat.
Sehen Sie, dass sich dieses entwickelt?
Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren zunehmend dann auch ein Bewusstsein entwickelt, dass man um seine Daten auch Angst hat, dass man seine Daten nicht ohne weiteres rausgeben möchte, dass man auch nochmal ganz neu nachfragt, was passiert eigentlich mit den Daten, die ich rausgebe. Und der ein oder andere Skandal hat sicherlich dazu beigetragen, dass man jetzt vorsichtiger geworden ist mit dieser Frage und mit der Herausgabe von Daten und dass man kritischer geworden ist, zum einen natürlich gegenüber den kommerziellen Anbietern, aber zum anderen auch gegenüber jeder Form von staatlicher Intervention.
Was wäre denn die Rolle des Staates, wenn der Staat ein demokratischer Rechtsstaat ist? Nach dem Auffliegen der Sperrangriffe der US-amerikanischen Geheimdienste bis ins Handy der Kanzlerin haben sich europäische Internetanbieter verständigt, europäische Mails zum Beispiel nur noch auf europäischen Servern zu speichern und so weiter. Wäre das staatlich organisierbar in Europa?
Ja, das wäre dann gleichzeitig aber wiederum eine Abschottung und wir sprechen ja von dem World Wide Web und nicht von dem European Wide Web. Das ist natürlich eine Reaktion auf diese staatliche Intervention, auf die staatlichen Eingriffe, die anderswo stattgefunden haben und das ist vielleicht die falsche Reaktion letzten Endes, denn es führt ja dazu, dass wir uns verabschieden von der Idee eines globalen Netzes. Es gibt bestimmte Strukturen, bestimmte Sachen, die kann man natürlich machen, technisch auch lösen und da geht es auch darum, etwas stärker eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Das darf aber nicht dazu führen, dass man Firewalls einbaut und damit halt das globale Netz kaputt macht.
Aber wenn Sie von einem öffentlich-rechtlichen Internet sprechen oder von einem Teil im Internet, der öffentlich-rechtlich organisiert ist, sozusagen allen gehört, das wären ja Commons, das wäre ja ein Internet, das uns allen gehört, wenn man das jetzt mal auf europäischer Ebene oder auf deutscher Ebene denkt.
Ja gut, das wäre in der Tat eine Struktur, die wir so in dieser Form noch nicht so haben. Man müsste natürlich aber auch erstmal eine Grundstruktur vorgeben. Es ist nicht so,
also eine technische Grundstruktur.
Eine technische Grundstruktur. Vergleicht es doch einfach mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit dem ich gerade verbunden bin.
Klar.
Also da gibt es ja auch entsprechende Strukturen, aber es müsste vielleicht viel offener sein. Es müsste mehr in Richtung von Bürgerfunk gehen. Also auch Plätze bieten, Räume bieten, in denen sich Menschen frei bewegen können, Informationen, Kommunikation austauschen. Und dass dafür natürlich erstmal eine technische Struktur da sein muss, das ist, glaube ich, klar.
Und die müssten wir bauen, wir müssten das wollen sozusagen.
Die müssten wir haben wollen. Das wäre vielleicht ein europäisches Projekt, aber das natürlich nicht nur für die Europäer da sein kann oder da sein darf, sondern auch insgesamt ein globales Angebot darstellen müsste.
Wir werden noch hören im Laufe dieser Sendung, dass da schon Bewegung im Gange ist. Professor Stefan Marschall vom Institut für Internet und Demokratie der Universität Düsseldorf. Vielen Dank dorthin. Wenn der Staat den Stecker zieht, das Netz und die Demokratie, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, das stammt aus Marc-Uwe Klings Buch Quality Land. Der Protagonist des Romans ist Peter Arbeitsloser. Er heißt so, weil in Quality Land der Nachname der Neugeborenen nach dem Beruf des Elternteils vom gleichen Geschlecht gewählt wird, den dieser zum Zeitpunkt der Zeugung ausgeübt hat. Und Peters Vater war eben arbeitslos.
Peter Arbeitsloser hat genug. Niemand, sagt er. Ja, Peter, fragt niemand. Ich habe keinen Appetit mehr. Okay, sagt niemand. Niemand ist Peters persönlicher digitaler Assistent. Peter selbst hat diesen Namen gewählt, denn er hat oft das Gefühl, dass niemand für ihn da ist. Niemand hilft ihm, niemand hört ihm zu, niemand spricht mit ihm, niemand beobachtet ihn, niemand trifft für ihn Entscheidungen. Peter bildet sich sogar ein, dass niemand ihn mag. Peter ist ein Winner. Denn niemand ist ein Win-Assistent. Win, ein Kürzel für What I Need, war ursprünglich mal eine Suchmaschine, in die man umständlich per Sprachbefehl, davor sogar noch per Tastatur, seine Fragen eingeben musste. Im Herzen ist Win immer noch eine Suchmaschine, aber man braucht keine Fragen mehr zu stellen. Win weiß, was man wissen will. Peter muss sich nicht die Mühe machen, relevante Informationen zu finden. Die relevanten Informationen machen sich die Mühe, Peter zu finden. Niemand hat das Restaurant, in dem Peter mit seinen Freunden sitzt, nach den errechneten Vorlieben von Peter und seinen Freunden ausgesucht. Niemand hat auch gleich den passenden Burger für Peter bestellt. Die besten Recycling-Fleischburger von Quality City steht auf den Servietten. Es hat Peter trotzdem nicht geschmeckt. Vielleicht liegt es daran, dass das Restaurant nicht nur zu Peters Geschmack, sondern auch zu seinem Kontostand hatte passen müssen.
Ausschnitt aus Marc-Uwe Klings Qualityland, wie man hören konnte, ein Ausschnitt aus einer Lesung des Autors. Russland will, wie zuvor gehört, sein Internet abschotten, offiziell, um es vor Angriffen von außen schützen zu können. Die Chinesen machen mit ihrem abgeschotteten Internet schon viel mehr. Sie kontrollieren das Sozialverhalten ihrer Bürger. Vertrauen gibt's nicht mehr, die Kontrolle ist allumfassend. Axel Dorloff aus China.
Guter Bürger oder schlechter Bürger? Zhang Jian wartet auf seine Bewertung im Bürgeramt der ostchinesischen Stadt Rongcheng, einem gigantischen gläsernen Rundbau. Der 42-Jährige überreicht der Mitarbeiterin vom Amt für Sozialkreditmanagement die Formulare.
Ich arbeite für eine öffentliche Behörde, für das Forstamt. Ich bin hier, weil ich eine Beurteilung für eine Beförderung brauche. Und dafür wiederum muss ich meinen Sozialkreditkontostand einholen. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich achte auf mein Benehmen und mein Handeln. Ich sollte keine großen Abzüge haben.
Die chinesische Küstenstadt Rongcheng hat bereits 2014 begonnen, für alle Bürger ein Sozialkreditsystem einzuführen. Die Idee dahinter ist einfach. Der Staat sammelt so viele Daten wie möglich, trägt sie zusammen und wertet sie aus. Jeder Bürger bekommt ein Punktekonto. Zhang Jian weiß, worauf er im Alltag zu achten hat.
Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, geht's runter mit dem Kontostand. Wenn man sich in der Öffentlichkeit daneben benimmt, zum Beispiel in eine Schlägerei verwickelt ist, kommt man sofort auf die schwarze Liste. Auch meine Arbeit im Forstamt fließt in das Sozialkreditsystem ein.
Die rund 670.000 Einwohner von Rongcheng müssen ihren Sozialkreditpunktestand regelmäßig vorweisen. Kaum etwas geht noch ohne gute Bewertung. Wer in der schlechtesten Klasse D auftaucht, qualifiziert nicht mehr für Führungspositionen, bekommt Leistungen gestrichen und verliert seine Kreditwürdigkeit. Für Zhang Jian bleibt dieser Morgen ein guter Morgen. Sein Sozialkreditkonto 1015 Punkte, eine Bewertung von A+. Er nimmt seine Brille ab und wirkt erleichtert.
Hier, sehen Sie mal, dort habe ich ein paar Abzüge. 5 insgesamt. Einmal, weil ich bei Rot über die Ampel gegangen bin, aber hier meine Leistung bei der Arbeit, dafür habe ich gleich 20 Pluspunkte gesammelt. Hätte ich ein B bekommen, würde es nichts werden mit der Beförderung. Beamte im öffentlichen Dienst wie ich brauchen mindestens ein A.
Die Einstufung der Bürger wie Zhang Jian funktioniert mit Hilfe von Big Data. Mehr als 50 Ämter, Behörden und Institutionen liefern Daten, Strafregister, Verkehrsdelikte, Kredithistorie und vieles mehr. David Bandurski ist Medienwissenschaftler an der Universität von Hongkong. Für ihn ist klar, mit dem Sozialkreditsystem rüstet sich der autoritäre Staat China fürs digitale Zeitalter.
Big Data, I think for China, has this big promise of being able to really watch and control the population.
Für China bedeutet Big Data das große Versprechen, die eigene Bevölkerung zu beobachten und zu kontrollieren. Die Bekämpfung der Kriminalität ist auch ein Teil davon, aber es geht um viel, viel mehr.
And of course, fighting crime and all that is a part of that, but it's really much, much bigger.
Für die chinesische Regierung geht es um den Versuch, den moralisch einwandfreien Menschen zu schaffen. Was allerdings moralisch gut und moralisch verwerflich ist, bestimmt allein die kommunistische Partei. Derzeit gibt es in China Dutzende Pilotprojekte. Bis zum Jahr 2020 soll ein möglichst umfassendes, miteinander verzahntes System aufgebaut werden. Kein anderes Land treibt es so radikal voran, seine Bürger im digitalen Zeitalter sozial zu kontrollieren und zu bewerten.
Axel Dorloff über den gläsernen Chinesen und dessen sozial-digitale Überwachung. China und Russland bauen auf mehr Kontrolle des Internets und damit auf mehr Kontrolle und auf Gängelung, wie gehört, der Bürger. Das kann nicht unser Weg sein, aber auch wir wünschen uns manchmal mehr staatliche Kontrolle im Netz. Oberstaatsanwalt Georg Ungefug, Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Gießen. Guten Tag.
Guten Tag.
Also was ich gesagt habe von China und Russland, wie gesagt, das soll nicht unser Weg sein. Aber jeder, der schon mal Hassposts oder Hassmails bekommen hat, der schon mal einen Shitstorm im Netz erlebt hat, der über ihn gekommen ist, dürfte sich das wünschen, dass es da mehr Kontrolle, mehr staatlichen Eingriff gibt. Viele nutzen das Internet aber anscheinend, als sei es ein rechtsfreier Raum. Und glauben, dort machen zu können, was sie wollen, ihrem Hass freien Lauf lassen zu können. Wie ändern wir das?
Ja, ich denke mal, es ist ganz wichtig, zunächst mal zwei Dinge im Auge zu behalten. Zum einen ist das Internet natürlich ganz essentiell heute für unsere Gesellschaft. Unter allen möglichen Gesichtspunkten, unter Gesichtspunkten der Meinungsbildung, der Freiheit aber auch einer funktionierenden Wirtschaft. Und zum anderen muss man auch feststellen, dass es auch aus technischer Sicht sehr, sehr schwer sein wird, letztlich dann das Internet als solches abzuriegeln oder abzustellen, sondern das Internet wird immer etwas sein, was dauerhaft als Netz sehr, sehr offen ist. Das, was sich ändern kann, ist natürlich, dass die Strafverfolgung in diesem Bereich ein Stück weit besser auch wird. Das ist ein permanenter Prozess. Im Bereich der Internetkriminalität kennen wir das. Da ändert sich ständig etwas. Das heißt, wir müssen uns ständig neue Ermittlungsmaßnahmen überlegen. Wir müssen also permanent auch unsere Ermittlungskonzeption dann anpassen. Und ich denke mal, Strafverfolgung in diesem Bereich ist etwas ganz Wichtiges.
Nun ist Internetkriminalität vom Wort her etwas anderes als Hass. Tiraden oder Beleidigungen oder, naja, da wird's dann wahrscheinlich deutlich kriminell, Androhung körperlicher Gewalt. Das gibt es ja auch in diesen Hasstiraden. Werden Sie da tätig?
Aktuell gehört zu den Aufgaben unserer Zentralstelle die Internetkriminalität im engeren Sinne, also letztlich das Technische, die technischen Internetkriminalitätsformen wie das Hacking, wie Computersabotage und darüber hinaus auch die Kinderpornografie, der sexuelle Missbrauch mit Bezügen zu Internet und die Bekämpfung des illegalen Handels im Darknet. Verfahren dieser Art gehörten bislang nicht zu unserer Tätigkeit. Wir sind aber natürlich immer wieder eingebunden dahingehend, dass wir unser Wissen aus dem Bereich der operativen Ermittlungsarbeit im Internet mit Kollegen, die solche Verfahren bearbeiten, dann teilen und versuchen auch zu unterstützen, damit auch in diesen Fällen dann Tatverdächtige identifiziert werden können.
Nun hat sich die schwarz-grüne Koalition in Hessen in den Koalitionsvertrag geschrieben, etwas gegen den Hass im Internet tun zu wollen. Konkret gibt es gerade eine Statistik aus Hessen, wonach 20% mehr Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung im Internet im vergangenen Jahr gegeben hat. Und die hessische Initiative soll sein, im Bundesrat eingebracht, die Beleidigung zum Offizialdelikt zu machen. Das bedeutet dann, wenn das durchgeht im Bundesrat und dann im Bundestag, dass dann Polizisten, die so etwas sehen, Behörden, die so etwas sehen, auch ohne Anzeige ermitteln müssen. Würde das helfen, die Stimmung im Netz zu verändern?
Ja, das bedeutet natürlich zunächst mal, dass die Wertigkeit oder die Bedeutung eines bestimmten Delikts steigt, weil ein Delikt, was nur auf Antrag verfolgt werden kann, natürlich erst dann zu Ermittlungsmaßnahmen führt, wenn tatsächlich ein Geschädigter einen Strafantrag gestellt hat. Das würde auf der anderen Seite auch natürlich dazu führen, dass das Dunkelfeld, also die Vielzahl von nicht angezeigten Straftaten, dann auch deutlich aufgehellt wird, dass es mehr Ermittlungsverfahren gibt. Mehr Ermittlungsverfahren bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass man auch mehr Personal und mehr Ermittlungsressourcen haben muss, um die gestiegenen Fallzahlen dann bewältigen zu können.
Wie ist denn Ihre Erfahrung jetzt aus der letzten Zeit? Sie haben ja schon gesagt, Sie sind zum Beispiel tätig, wenn es um Kinderpornografie geht. Da hat es ja Erfolge gegeben. Der Ermittlungsdruck ist ganz offensichtlich gestiegen. Was machen die Kriminellen in diesem Zusammenhang? Verschwinden die dann ins Darknet oder wie geht das?
Ja, Kinderpornografie ist ein sehr gutes Beispiel letztlich für die Wirksamkeit staatlicher Maßnahmen, denn Kinderpornografie ist ein sogenanntes Kontrolldelikt. Das heißt, je mehr man an staatlichen Ermittlungsmöglichkeiten hat und je mehr man letztlich dann an Aufwand dann in die Ermittlungen hineinbringt, umso stärker, umso größer ist dann auch die Aufklärungsquote. Das führt natürlich dann zwangsläufig zu einem immensen Druck in der Kinderpornografie-Szene, dann ja neue Formen der Kommunikation, des Austausches auch zu entdecken. Das heißt, auch da ist die Szene eigentlich permanent auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Und das ist etwas, was für die gesamte Internetkriminalität eigentlich prägend ist. Hier ist permanente Dynamik festzustellen. Es tut sich immer was. Es kommen neue Kriminalitätsphänomene zustande. Es kommen letztlich neue Verschleierungsmöglichkeiten zustande. Und das ist das, was diesen Bereich oder die Strafverfolgung in diesem Bereich auch sehr, sehr aufwendig und komplex macht.
Verschwindet die Szene, also kriegen Sie sie in den Griff, wird sie kleiner oder verlagert sie sich nur?
Das, was wir sehen, ich denke, das kann man schon mit Gewissheit sagen, dass in der letzten Zeit mehr solche Fälle dann auch aufgedeckt werden konnten und dass wir auch diesen komplexen Phänomenen wie dem Austausch von Kinderpornografie auf Darknet-Plattformen auch zunehmend besser begegnen können. Gutes Beispiel ist auch weiterhin eine Kinderpornografie-Plattform wie Elysium. In dieser Größenordnung gibt es seit dem Abschalten von Elysium nicht mehr. Das heißt, das war ein deutliches Signal letztlich an der Szene, dass man auch unter Nutzung solcher Möglichkeit dann nicht zwingend straffrei bleibt, sondern dass der Staat auch in diesen Bereichen tätig wird und dass man hier auch bedeutende Erfolge erzielen kann.
Anders wäre es bei den Trollen, wenn die Beleidigung Offizialdelikt würde. Die Hasspost und die Hassmails, die haben ja einen Adressaten, der muss ja offen sozusagen getroffen werden. Die hätte man eigentlich gleich, oder?
Auch das sind letztlich Formen, wo sich Tatverdächtige oder Straftäter die Möglichkeiten des Internets zunutze machen, nehmen. Und die Möglichkeiten des Internets sind heute die, dass man eine Vielzahl von Verschleierungsalternativen hat, dass man sich und seine Identität im Internet sehr gut tarnen kann. Und das macht eben die Ermittlung sehr, sehr schwer. Das heißt, unabhängig davon, ob es jetzt die Kinderpornografie ist, ob es sonstige Internetkriminalitätsformen sind und ob es aber auch Hate Speech und ähnliche Deliktsformen sind, in allen Bereichen ist die Identifizierung von Tatverdächtigen meistens die schwierigste Aufgabe.
Also mehr Leute für Oberstaatsanwalt Georg Ungefug, Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Gießen. Recht herzlichen Dank. Wenn der Staat den Stecker zieht, das Netz und die Demokratie, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Marc-Uwe Klings Quality Land. Der Protagonist Peter Arbeitsloser ist mit seinem persönlichen digitalen Assistenten Niemand und Freunden in einer Kneipe.
Es ist schon spät, sagt er zu seinen Freunden. Ich mach mal los, Leute. Ein undefiniertes Grummeln ist die Antwort. Peter mag seine Freunde. Niemand hat sie für ihn gefunden. Aber manchmal, er weiß nicht warum, da kriegt er einfach schlechte Laune, wenn er mit ihnen abhängt. Peter schiebt den Teller, auf dem noch mehr als die Hälfte seines Recycling-Burgers liegt, zur Seite und zieht seine Jacke an. Niemand bestellt die Rechnung. Sie kommt sofort. Der Kellner ist wie in den meisten Restaurants ein Mensch und kein Androide. Maschinen können heute so vieles, aber sie bekommen es immer noch nicht hin, eine volle Tasse von A nach B zu tragen, ohne zu kleckern. Im Übrigen sind Menschen billiger. Sie haben keine Anschaffungs- und Wartungskosten. Und in der Gastronomiebranche auch keine Lohnkosten. Sie arbeiten für Trinkgeld. Androiden kriegt man nicht für Trinkgeld. Wie möchten Sie zahlen? Fragt der Kellner. Touchkiss, sagt Peter. Sehr gerne, sagt der Kellner, wischt auf seinem Quality Pad herum und Peters Quality Pad vibriert. Seit seiner Einführung hat sich Touchkiss als Zahlungsmittel rasend schnell durchgesetzt. Forscher von Quality Corp, dem Konzern, der dein Leben besser macht, haben herausgefunden, dass die Lippen viel fälschungssicherer sind als der Fingerabdruck. Kritiker behaupten allerdings, dass es darum gar nicht gehe, sondern dass Quality Corp nur eine noch höhere emotionale Bindung der Kunden an ihre Produkte erreichen wolle. Falls das tatsächlich das Ziel gewesen sein sollte, hat es zumindest bei Peter nicht funktioniert. Leidenschaftslos drückt er einen Kuss auf sein Quality Pad. Durch einen zweiten Kuss gibt er die üblichen 32% Trinkgeld. Nach 8-sekündiger Untätigkeit schaltet das Quality Pad auf Standby und das Display wird schwarz.
Wenn der Staat den Stecker zieht, das Netz und die Demokratie, der Tag in HR2 Kultur. China und Russland bauen sich ihr eigenes Netz mit eigener Kontrolle und bestmöglichen Überwachungsfunktionen. Auf den gläsernen Chinesen folgt der gläserne Russe. Was bei uns im Westen, im sogenannten Westen, ist der digitale Zug lange in die gegenteilige Richtung unterwegs gewesen. Die Staaten verloren immer mehr die Kontrolle und die Macht der Internetkonzerne wuchs und wuchs. Inzwischen aber sind wir in der Zeit der Datenskandale angekommen. Ab und an blitzt auf, wie die Konzerne Geld verdienen mit unseren Daten und wie sie sich einmischen in die Politik, wie sie die Demokratie untergraben. Wenn zum Beispiel mit illegal weitergegebenen Facebook-Nutzerdaten Wahlkampf für Trump gemacht wird. Der Lack ist also ab. Die Strafbefehle gegen Google werden größer. Facebook ist in Erklärungsnöten. Donald Trump beschwert sich, dass bei Google konservative Meinungen unterdrückt werden. Eine der demokratischen Präsidentschaftskandidatinnen will die Konzerne im Silicon Valley sogar zerschlagen. Und dann fliegt den Chefs der Digitalkonzerne auch noch ihre eigene Wohlfühlkonferenz um die Ohren. Das war vergangene Woche in Vancouver bei der TED-Conference. Eigentlich war das immer ein Treffen, bei der sich die Westküstenclans selbst auf die Schultern klopften. Dieses Mal war das aber ganz anders.
Vor allem Carol Cadwallader aus Großbritannien hat dafür gesorgt. Sie ist 49, Journalistin beim Observer in London und sie hat den Cambridge Analytica-Skandal aufgedeckt, bei dem mehr als 87 Millionen Facebook-Nutzerdaten für politische Wahlwerbung abgeschöpft wurden. Sie sei nach Vancouver gekommen, sagt Cadwallader vor der versammelten Tech-Elite, weil die Konzerne sich verweigerten. Deshalb wende sie sich direkt an die Götter des Silicon Valley.
In refusing to give us the answers that we need. And that is why I am here, to address you directly, the gods of Silicon Valley. Mark Zuckerberg and Sheryl Sandberg and Larry Page and Sergey Brin and Jack Dorsey.
Und genau die sitzen im Publikum. Sie sind Sponsoren der TED-Konferenz. Die Journalistin macht die Silicon Valley-Bosse für Fake News, Hassbotschaften und die Spaltung unserer Gesellschaften verantwortlich. Ihre zentrale Botschaft: Die Tech-Konzerne des Silicon Valley zerstörten unsere liberale Demokratie.
This is not democracy. Spreading lies.
Es ist keine Demokratie, wenn Lügen verbreitet werden, im Verborgenen, mit illegalem Geld, von wem auch immer. Das ist Zerstörung und Sie machen sich zum Handlanger.
And you are accessories to it.
Cadwallader spricht ruhig und klar. Ihr großes Beispiel im Vortrag sind die Brexit-Kampagnen auf Facebook, Twitter und Google. Wahlwerbung mit kruden Informationen seien damals im Newsfeed der britischen Facebook-Mitglieder aufgetaucht. Und die Anzeigen seien nach dem Brexit-Votum genauso schnell wieder verschwunden. Wer sie geschaltet hat, von wem das Geld dafür kam, wer die Anzeigen freigegeben habe, bis heute bleibe Facebook diese Antworten schuldig. Mehrfach habe das britische Parlament Facebook-Chef Mark Zuckerberg vorgeladen, doch der lehne ab, bis heute.
Because 100 years ago, the biggest danger in the South Wales coal.
Vor 100 Jahren war die größte Gefahr in den Kohlebergwerken von Wales Gas. Stumm und unsichtbar. Kanarienvögel hat man deshalb vorgeschickt. Und in diesem gewaltigen globalen Online-Experiment sind wir in Großbritannien gerade die Kanarienvögel. An unserem Beispiel ist zu sehen, was passiert, wenn 100 Jahre alte Wahlgesetze einer westlichen Demokratie durch Technologie ausgehebelt werden. Cadwalladers Stimme zittert vor Aufregung und vor Wut. Sie glaube nicht mehr daran, dass freie Wahlen in westlichen Demokratien noch möglich seien.
This technology that you have invented has been amazing.
Ihre Technologie, die Sie erfunden haben, war fantastisch. Doch jetzt ist sie ein Tatort. Und Sie sitzen auf den Beweisen. Es reicht nicht, wenn Sie sagen, in Zukunft wollen Sie alles besser machen. Hoffnung kann es nur geben, wenn Sie uns die Wahrheit sagen. An die Tech-Unternehmen appelliert die Journalistin am Ende ihrer Rede. Es geht nicht um links oder rechts, um verlassen oder bleiben, um Trump oder nicht. Hier geht es um die Frage, ob wir jemals wieder freie und faire Wahlen haben werden. Meine Frage an Sie lautet deshalb: Wollen Sie so in die Geschichtsbücher eingehen?
Is this how you want history to remember you?
Markus Schuler über den überraschenden neuen Ton in der Internetszene gegenüber den Chefs der Internetkonzerne. Und am Telefon jetzt Andrian Kreie, Ressortleiter Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und Autor des Buches Macht euch die Maschinen untertan. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie waren bei der TED-Konferenz in Vancouver und haben danach berichtet von einer, ich nenne es mal Katerstimmung. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so genannt haben, aber es kam mir in dem Bericht so vor. Was ist das für eine Katerstimmung, die sich da breit gemacht hat? Die Chefs der Konzerne aus dem Silicon Valley verstecken sich vor der Szene. Warum?
Das ist jetzt die leichte, aber doch immer deutlichere Erkenntnis, dass da sehr viel schiefgelaufen ist in den letzten Jahren, vor allem mit den sozialen Medien, aber auch mit digitaler Technologie prinzipiell in allen Beziehungen. Und das hat sich bei dieser TED-Konferenz, die eigentlich immer so ein Gipfeltreffen der digitalen und wissenschaftlichen Szene war an der amerikanischen Westküste, das hat sich jetzt wirklich sehr verhärtet. Also da haben sich richtige Fronten gebildet.
Aber das war doch früher so, wir sind die Guten, wir sind vorne und wir klopfen uns mal gegenseitig auf die Schultern, oder?
Absolut. Die Euphorie hat sich dort auch sehr, sehr lange gehalten. Und die Einsicht, dass Technologien, die gut gemeint waren, ganz gravierende Folgen haben, und Facebook ist da im Moment das drastischste Beispiel, die ist natürlich sehr schmerzhaft für eine Welt, die sich selbst als eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten betrachtet.
Was ist denn das Problem, dass die digitalen Medien den Diskurs in der Gesellschaft quasi durch Hate Speech zersetzen? Oder was ist das Problem, was da ausgemacht worden ist?
Das ist, würde ich sagen, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das ist auch das größte Element in dieser Charta-Stimmung, weil der politische Diskurs in Amerika vor allem durch die sozialen und digitalen Medien so zerrüttet ist, dass eine richtig gespaltene Gesellschaft inzwischen entstanden ist. Und das hat ja auch politische Folgen. Und die Leute sehen schon auch, dass die Wahl von Donald Trump und das Aufsteigen des Populismus direkt damit in Zusammenhang steht.
Sie meinen, ohne Facebook, Twitter und Co. wäre Donald Trump nicht Präsident geworden?
So einfach ist es nicht, aber der zerrüttete Diskurs, diese Entwicklung geht natürlich auch schon sehr viel länger. Die hat angefangen mit den Talk Radio, mit diesen Radiosendungen, die nichts anderes senden als politische Diskussionen, die sehr hitzig und sehr, sehr zornig geführt werden. Und das ist natürlich alles eine lange Entwicklung und man könnte das alles historisch bis zu Ronald Reagan jetzt auch zurückführen. Aber diese Spitze, die jetzt dort entstanden ist, diese historische Spitze, die hat sehr viel mit sozialen Medien zu tun.
Kann man das vergleichen mit dem Erwachsenwerden anderer Industrien? Also in der Geschichte, wenn man zurückblickt, irgendwann hat man gemerkt, oh, die Dampflokomotive oder die Dampfmaschinerie generell, die bringt uns nicht nur voran, sondern die verdunkelt auch den Himmel, oder das Auto produziert auch viele Tote?
Kann man sehr gut damit vergleichen, wird dort direkt auch damit verglichen. In einem anderen Zusammenhang jetzt, ein anderes Thema ist ja auch die Abhängigkeit, die digitale Medien schaffen, also wirklich dieses Suchtverhalten, das entstanden ist. Und die Industrie merkt langsam, dass dieser Techlash, der sich da aufgebaut hat, ihrem Geschäft schadet, weil eine Kundschaft, die glaubt, dass man ihnen ein Produkt verkauft, das ihnen schadet, die wird sich natürlich von diesem Produkt abwenden. Und der Nir Eyal, der im Silicon Valley sowas wie der Guru der sogenannten Habit-Forming Products, also der verhaltensformenden Produkte ist, der sagt selber, die Industrie steht im Moment an einem ähnlichen Punkt wie in den 70er Jahren die Autoindustrie, als sie angefangen haben, Sicherheitsgurte einzubauen. Und das sieht man jetzt schon an den ersten Produkten auch.
Das heißt, die Nutzer bemerken, dass sie nicht nur beeinflusst werden von den Medien, die sie benutzen, sondern dass sie auch geschädigt werden.
Genau. Mhm. Da gibt es auch viele Studien dazu, die sehr ernst zu nehmen sind und nicht nur reine Panikmache sind. Also es gibt natürlich immer Leute, die aus dieser Panik ein Geschäft machen. Aber ein Beispiel für die Bremsen, die da jetzt eingebaut werden, ist zum Beispiel Screen Time. Das ist eine App von Apple, die jetzt mit jedem iPhone automatisch ausgeliefert wird und mit der man die eigene Zeit am Telefon überwachen und auch begrenzen kann.
Das gab es halt schon früher bei Computerspielen, ne? Sie spielen jetzt, da kommt dann irgendwann so ein Bildschirm, ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand, Sie spielen jetzt eine Stunde, 20 Minuten oder so, wollen Sie nicht mal eine Pause machen oder irgendwie sowas?
Genau, das gibt es jetzt für alle Plattformen und Geräte inzwischen.
Nun stehen wir, das ist auch das Thema Ihres Buches, nun stehen wir an der Schwelle zur nächsten Digitalisierungswelle. Es kommt die künstliche Intelligenz, Industrie 4, weiß der Teufel wie viel Null. Es kommen autonome Maschinen, in Zukunft werden die Algorithmen, die das Ganze steuern, nicht mehr von Menschen geschrieben, sondern zukünftig auch von Maschinen. Sie haben in Ihrem Buch schon im Titel gesagt, was dagegen zu tun wäre, sich die Maschinen untertan machen. Können wir das überhaupt noch? Können wir das noch steuern heute?
Das können wir durchaus noch steuern. Also es ist ja schon eine Entwicklung, die sich sehr lange angebahnt hat. Und Marvin Minsky, einer der Väter der künstlichen Intelligenz, hat das auch immer so als Gesamtentwicklung gesehen, dass das Internet so, ist jetzt so die Infrastruktur für die Digitalisierung, die steht jetzt. Und mit den neuen Speichermöglichkeiten und Rechnergeschwindigkeiten ist es eben möglich, auch künstliche Intelligenzen so zur Marktreife zu bringen, dass sie in wirklich jeden Bereich des Lebens eingesetzt werden können. Das Gute an diesem Techlash und dieser Charta-Stimmung im Moment ist, dass die Gesellschaft und natürlich auch vor allem die Entwicklerszene und die Industrie auf die letzten 15 Jahre zurückblicken können und sehen, okay, das ist schiefgelaufen. Hier haben wir zu euphorisch reagiert und nicht darauf geachtet, was vielleicht aus diesen Produkten an Nebenwirkungen entstehen könnte. Und diese Gespräche beginnen jetzt schon. Es gibt die ersten ethischen Richtlinien, die sich die KI-Entwicklerszene selbst auferlegt hat. Es gibt aber auch neue Forschungsansätze, die sehen, dass sowas wie die Digitalisierung mit ihren Auswirkungen von der Entwicklerszene, also von den Mathematikern und Ingenieuren alleine nicht bewältigt werden kann und dass man einfach Geisteswissenschaftler hinzuziehen muss und Psychologen, Soziologen, Verhaltensforscher. Da gibt es verschiedene neue Ansätze und da wird es demnächst auch einen sehr, sehr konzertierten Aufruf der Wissenschaftler ergeben.
Und TechLash beschreibt in diesem Moment das Innehalten, das Zurücklehnen, nicht eine Abwendung von der Technologie.
Das sind zwei verschiedene Stufen. Es gibt auch Leute, die sich abwenden, wobei das im modernen Leben nicht möglich ist. Und das ist eigentlich auch der Konsens, dass KI zum Beispiel nicht aufzuhalten ist, sondern dass man diese digitale Zukunft so gestalten muss, dass sie der Gesellschaft und den Menschen dienen. Und die Ideen, dass man sich ganz abwendet, dass man alles abschaltet, sind immer sehr redlich, aber das können sich nur wenige leisten. Mhm. Also es gibt dann schon, die Elite hat als neues Statussymbol kein Smartphone. Mhm. Und das muss man sich einfach leisten können, weil es läuft natürlich darauf hinaus, dass man
eine Sekretärin braucht,
die das Smartphone dann für einen bedienen.
Genau. Andrean Kreie, Ressortleiter für Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und Autor des Buches Macht euch die Maschinen untertan. Recht herzlichen Dank. Wenn der Staat den Stecker zieht, das Netz und die Demokratie, der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal begeben wir uns ins Quality Land. Peter ist mit Niemand, seinem persönlichen digitalen Assistenten, jetzt nach Hause unterwegs. Befördern lassen Sie sich von Karl, einem autonom fahrenden Fahrzeug.
Vor der Tür wartet schon ein selbstfahrendes Auto auf ihn. Niemand hat es gerufen. Hallo Peter, sagt das Auto. Sie möchten nach Hause? Ja, sagt Peter und steigt ein. Ohne weitere Fragen nach Weg oder Adresse fährt das Auto los. Man kennt sich. Oder zumindest kennt das Auto Peter. Der Name des Autos wird Peter auf einem Display angezeigt. Es heißt Karl. Schönes Wetter, nicht wahr? Fragt Karl. Smalltalk aus, sagt Peter. Dann spiele ich jetzt zu Ihrem Vergnügen die größten Kuschelrock-Hits aller Zeiten, sagt das Auto und macht Musik an. Schon seit 23 Jahren hört Peter Kuschelrock. Sein ganzes Leben lang. Mach das bitte aus, sagt er. Nichts lieber als das, sagt das Auto. Ich muss gestehen, Ihre Mucke ist so gar nicht meine. So? Fragt Peter. Was gefällt dir denn? Ach, wenn ich alleine rumfahre, höre ich meistens Industrial, sagt das Auto. Plötzlich bremst Karl scharf. Sie stehen am Straßenrand nahe einer großen Kreuzung. Es tut mir leid, sagt das Auto, aber neue Versicherungsrichtlinien haben Ihr Stadtviertel als zu gefährlich für selbstfahrende Autos meiner Qualität eingestuft. Sie werden sicherlich verstehen, dass ich Sie darum bitten muss, hier auszusteigen. Hä? Fragt Peter eloquent. Aber das müsste Ihnen doch bekannt sein, sagt Karl. Sie haben doch vor 51,2 Minuten die neuen AGB Ihrer Mobilitätsflatrate bekommen. Haben Sie die Vereinbarung nicht durchgelesen? Peter sagt nichts. Zugestimmt haben Sie jedenfalls, sagt das Auto. Es wird Sie aber sicherlich freuen, dass ich für Ihre Bequemlichkeit einen Grenzpunkt gewählt habe, der es Ihnen bei Ihrer durchschnittlichen Geschwindigkeit erlaubt, Ihr Zuhause in nur 25,6 Minuten zu Fuß zu erreichen. Peter öffnet wortlos die Tür. Bitte bewerten Sie mich jetzt, sagt das Auto.
Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, war einer von den Chefs der Internetkonzerne, der sich bei der TED-Conference in Vancouver, von der wir vorhin gehört haben, gedrückt hat. Er ist dort lieber nicht auf die Bühne gegangen. Wie man hört, hat Facebook sich aber hinter den Kulissen über die Angriffe auf den Konzern beschwert. Das half wenig. Facebook-Gründer Zuckerberg ist gerade der Lieblingsfeind nicht nur der enttäuschten Internet-Community, sondern auch der Politik.
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat inzwischen Routine in öffentlich zur Schau gestellter Zerknirschung. Ja klar, sein Unternehmen werde aus den vielen Skandalen und Datenpannen lernen. Das Versprechen kommt immer treuherzig daher. Zuckerberg sagt immer dasselbe. Wie bei einer Anhörung im Europaparlament im vergangenen Jahr. Dort versuchte er, die Abgeordneten mit dem Bekenntnis zu gemeinsamen europäischen Werten einzuwickeln.
Many of the values that Europeans care about deeply.
Das war im Wonnemonat Mai 2018. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass das britische Unternehmen Cambridge Analytica auf unerlaubte Weise Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern beschafft hat, um den Wahlkampf von Donald Trump zu unterstützen. Dafür lud der amerikanische Kongress Zuckerberg zur Anhörung vor. Auch die europäischen Abgeordneten verlangten Auskunft. Kann das ebenso bei uns in Wahlkämpfen passieren? Zuckerberg beschwichtigt solche Fragen mit der Selbstverpflichtung seines Digitalkonzerns auf Kontrolle, Transparenz und Rechenschaftspflicht.
Control, transparency and accountability.
Wegen Cambridge Analytica verhandelt die amerikanische Verbraucherschutzbehörde mit Zuckerbergs Anwälten über eine Geldstrafe von mehreren Milliarden Dollar. Facebook soll zahlen, wenn es seine Nutzer hinters Licht führt. Oder wenn es Gewalttaten verbreitet wie vor 6 Wochen, als es das Live-Video des Attentäters im neuseeländischen Christchurch nicht schnell genug aus dem Netz nahm. Der Attentäter, der in 2 Moscheen 50 Menschen erschoss, ist Australier. In Australien drohen dem Internetunternehmen künftig hohe Geldstrafen, bis zu 10% des Jahresumsatzes, wenn Gewaltvideos auf seinen Plattformen zirkulieren. Facebook-Manager müssen außerdem mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen. So macht man das in Rechtsstaaten. Parlamente verabschieden Gesetze und versuchen Facebook, YouTube und Twitter zu Verhaltensänderungen zu zwingen. Dazu gehört auch die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Sie regelt, dass Facebook seine Nutzer darüber informieren muss, zu welchem Zweck Name, E-Mail-Adresse oder Anschrift erhoben werden. Vielen Politikern reicht das aber nicht. In den USA fordern Politiker der Demokraten bereits die Entflechtung der Digitalkonzerne, um deren Marktmacht zu brechen. Auch im künftigen Grundsatzprogramm der Grünen steht das drin. Die Fusion von WhatsApp mit Facebook solle rückgängig gemacht werden. Und was sagt dazu der smarte Herr Zuckerberg? In Berlin tönte er kürzlich, sich ganz an die Spitze der Kritik stellend: Wir haben zu viel Macht erlangt und brauchen einheitliche Regeln und Kontrolle.
Wenn der Facebook-Chef über sich selbst sagt, dass er zu viel Macht habe, dann muss da schon einiges schiefgegangen sein beim Umgang oder besser beim Nicht-Umgang mit den Internetkonzernen. Claudia Sauter war das. Professor Christoph Türke, Professor für Philosophie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und Autor des Buches »Digitale Gefolgschaft auf dem Weg in eine neue Stammesgesellschaft«. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben vorhin von Adrian Kreier gehört, dass sich in den USA bereits einige der ehemals tonangebenden Macher der Internetszene abgewendet haben. Einige von ihnen haben kein Smartphone mehr. Sie haben wahrscheinlich auch keines, oder?
Nie gehabt.
Haben Sie einen Twitter-Account, Facebook-Account und sowas?
Ebenfalls nicht. Ich habe E-Mail und damit komme ich glänzend zurecht. Natürlich weiß ich, dass das auch ein gewisses Privileg ist. Manche können ihre Geschäftsbeziehungen ohne diese Accounts kaum mehr aufrechterhalten. Und das macht ja einen großen Teil des Problems aus, dass sie da kaum mehr rauskommen.
Mhm. Sie haben das nicht, weil diese Plattformen, die wir genannt haben, andere mehr, Instagram und so weiter, ihre Nutzer zu etwas machen, was Sie digitale Stämme nennen, von denen Sie in Ihrem Buch sprechen.
Ja, digitale Stämme, darauf komme ich durch Folgendes. Was sind das eigentlich für soziale Gebilde, die da entstehen? Es sind Gefolgschaften, das englische Wort Follower verrät das ja. Und es sind Riesenschwärme, die da zusammenkommen. Gewissermaßen unterkomplex, wenn man sie mit komplexen modernen Gesellschaften vergleicht, die auch ein entsprechendes Schwarmverhalten aufweisen, wo die anderen hinschwärmen, da muss ich auch hin, sonst bin ich nicht dabei und bin abgehängt.
Also eine Stammesgesellschaft, Sie nennen das ja Stammesgesellschaft, ne? Wir seien auf dem Weg in eine Stammesgesellschaft.
Ja, und zwar der Gestalt, dass sich um die großen Plattformen herum so etwas bilden wie neue Stämme in Gestalt dieser Gefolgschaften. Nicht wahr? Machen Sie ein kleines Experiment, Gedankenexperiment und stellen sich vor, die würden einen Tag mal ihre sämtlichen Dienste einstellen, was da weltweit los ist. Ja? Also Angstzustände, Schweißausbrüche, Herzrasen, alles, was unter Entzugserscheinung dokumentiert ist, würde da auftreten. Und das zeigt im Umkehrschluss, dass das Verhältnis zu denen eine Art Suchtverhalten ist, dass wir es also mit suchtbasierten Gefolgschaften zu tun haben. Und Sucht ist natürlich die größte Form der Abhängigkeit. Mhm. Die kommt von innen.
Nun entsteht dadurch ja auch eine innere und äußere Struktur. Eine Stammesgesellschaft besteht aus jeweils nach außen abgeschlossenen Clans, die sich hauptsächlich um sich selbst kümmern und allem, was außen ist, erstmal wahrscheinlich ablehnend gegenüberstehen. Also eine Gesellschaft mit vielen Konfrontationslinien, da wo die Stammgrenzen sind. Sehen Sie das als Entwicklung der digitalen Gesellschaft, kann man nicht sagen, der digitalisierten Gesellschaft?
Ja, durchaus. Also auf den ersten Blick scheint das allem zu widersprechen, was zum Beispiel Herr Zuckerberg sagt, nicht alles teilen und für alles offen sein etc. Aber de facto geht es darum, dass man von den Plattformen möglichst gar nicht mehr wegkommt. Ja? Also dass man, wenn man zum Beispiel die Google-Suchmaschine nicht übertreffen kann, und das ist schwer möglich, es so einrichtet, dass man im eigenen Account auch einen Suchmechanismus hat, der zwar nicht besser ist, aber scheinbar bequemer, sodass man aus dem eigenen, die nennen das ja inzwischen Ökosystem, gar nicht mehr raus muss. Und diese Ökosysteme bestehen nicht nur darin, dass da Wahrnehmungsblasen gebildet werden, sondern dass da ganze Lebenswelten entstehen. Die basteln ja inzwischen längst alle daran, viel mehr zu schaffen als bloß eine Plattform für Informationen. Die Plattformen selber sind ja auch nicht einfach bloß neutrale Plattformen, sondern sind ihrerseits bereits Weltstrukturierer, ja, also die Suchmaschine und die Like-Maschine machen aus der Welt ein gigantisches Ranking, was bis in den Wissenschaftsbetrieb hineinreicht, bis in den Alltag, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Dinge ins Haus geliefert bekommen, eine Matratze etc., dann müssen sie irgendwo ankreuzen, dass sie mit der Lieferung sehr oder minder oder mittelzufrieden sind etc. Und das heißt, da ist eine ganze Weltwahrnehmung entstanden. Und über diese Weltwahrnehmung geht das jetzt hinaus in Gestalt von neuen Vergesellschaftungsformen. Und da erst greift wirklich dann der Begriff des Clans oder des Stammes, ja, sozusagen ein Google-Stamm oder ein Facebook-Stamm oder Amazon oder wer immer dann nachher das Rennen macht, das ist ja zum Teil offen. Aber der Gestalt, dass die alle dran basteln, bestimmte zentrale Aufgaben, die wir bisher für Staatsaufgaben halten, Infrastrukturaufgaben, Transport und Verkehr, Gesundheitswesen, Bildungswesen, langsam in eigene Regie übernehmen
wollen. Und können wir das noch zurückholen?
Wenn das einmal passiert ist, ist es unglaublich schwierig. Also alle Welt redet von dem Digitalpakt der Bildung und meint damit gewöhnlich, ja, jetzt haben sich endlich Bund und Länder da geeinigt auf die Digitalisierung der Schulen. Vom Entscheidenden wird gar nicht geredet, nämlich der Bildungscloud, die da in Arbeit ist, durch SAP, dergestalt, dass sämtliche Bildungsinhalte von einer privaten Firma verwaltet werden sollen, zur Verfügung gestellt werden sollen, etc., nach dem Motto, wir übernehmen das alles für euch und ihr könnt euch dann ganz um die Pädagogik kümmern, die dann nur noch darin besteht, dass man, sagen wir mal, das Anhängsel dieser gigantischen Cloud ist als Lehrer. Ja, und wenn das mal eingerichtet ist, dann ist es in der Tat ungeheuer schwer, so etwas noch einmal wieder rückgängig zu machen. Ähnliche Tendenzen übrigens haben wir zum Beispiel bei den Körperkameras unserer deutschen Polizei. Mhm. Wo gehen die Daten hin? Die gehen zu Amazon. Mhm,
genau.
Weil das Innenministerium gar nicht in der Lage ist, die zu verwalten.
Das heißt, Sie plädieren, ich muss das hier an dieser Stelle einfach mal abkürzen und muss sagen, ich fasse zusammen, Sie plädieren dafür, dass wir uns das zurückholen und das dahin tun, wo es hingehört, nämlich unter unser aller, unter staatliche Kontrolle. Der Philosoph Christoph Türke war das, Autor des Buches Digitale Gesellschaft auf dem Weg in eine neue Stammesgesellschaft. Vielen Dank. Wenn der Staat den Stecker zieht, das Netz und die Demokratie. Das war der Tag. Nachhören können Sie uns wie immer auf der ARD Audio App oder bei hr2kultur.de. Auf der Audio App sind wir der Tag von HR2, das Original. Und bis morgen sagt Tschüss, Florian Schwinn.